HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
W-A-S-H-I-N-G-T-O-N, baby, D.C.
This is the west side of the Capitol. Hi, I'm Leroy. I'm a second generation.
Hi, ich bin Leroy, Washingtoner zweiter Generation. Ich fahre seit gut 20 Jahren Taxi.
Seine Macht zeigt Washington gerne. Jeden Dienstagabend gedenken die Marines ihrer gefallenen Kameraden. Ojima-Denkmal erinnert an den Sieg im Pazifik 1945. It's not the greenery turning gold and fall, the scenery
circling the mall. For too long. Zu lange hat eine kleine Gruppe in Washington die Vorzüge des Regierens genossen. Von heute an wird es nur noch heißen, Amerika zuerst.
Zurzeit sitzt ein einzigartig unqualifizierter Mann im Weißen Haus.
Es gibt nichts, das so ist wie der Drum Circle. DC ist Regierungs-, Polizei- und Botschaftsstadt. Und hier kommen die Leute hin, um einfach Spaß zu haben.
Well designed, well thought out.
Die Stadt ist grandios geplant. Alles ist sehr gut durchdacht. Für mich zumindest wird sie immer schöner.
Es ist feuchtheiß im subtropischen Washington, heute 33 Grad, gefühlt 36, wie der Wetterbericht aus der amerikanischen Hauptstadt meldet. Ein Klima ist das, aus dem die Mitglieder des Kongresses vor der Erfindung der Air Condition regelrecht geflohen sind. Das tut, trotz Klimaanlage, auch heute noch der amerikanische Präsident. Am liebsten fliegt er, auf Kosten der Steuerzahler, am Wochenende in seine Villa in Florida. Derzeit ist er in Europa, gerade war er bei der NATO in Brüssel. Ab heute ist er in London, wo die amerikanische Botschaft ihre Landsleute schon vorwarnte, sie sollten sich in Acht nehmen und sich möglichst unauffällig verhalten. Es ist derzeit nämlich kein Vorzug, aus dem Land der Freien und Tapferen zu kommen. Nicht mit diesem Präsidenten, der in Europa so unbeliebt ist wie keiner seiner Vorgänger zuvor. Deshalb muss unsere Weltreise nach Washington, auch Trumps Welt, einen Besuch abstatten. Und das tun wir mit unserem Korrespondenten dort, mit Jan Bösche. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Danke, dass Sie uns durch die Stadt führen. Seine Welt, das ist zunächst das Weiße Haus. Waren Sie schon mal drin mit einer offiziellen Führung?
Ich war schon häufiger drin, nie mit so einer Führung, wie es sie für amerikanische Staatsbürger gibt, wo man dann wirklich die ganzen Räume gezeigt bekommt. Ich war schon zu verschiedenen Veranstaltungen drin, einmal zu einer Wissenschaftsmesse, wo in diesen ganzen Prunkräumen Schüler und Studenten ihre jüngsten Wissenschaftsprojekte vorgestellt hatten. Ich habe auch schon mal den West Wing gesehen, also dort, wo wirklich regiert wird, und gemerkt, dass das Oval Office, so groß es auf den Fotos auch immer aussieht, doch eigentlich eher eine kleine Rumpelkiste ist.
Eine Tour durchs Weiße Haus, das geht gar nicht so einfach. Sie brauchen, wie ich gelesen habe, auf der Webseite einen amerikanischen Kongressabgeordneten, der Ihren Wunsch einreicht, befürwortet. Wie findet man den als Tourist?
Gar nicht. Das ist das große Problem. Seitdem die Sicherheitsvorkehrungen schon vor langer Zeit verschärft wurden, ist es für Ausländer eigentlich kaum noch möglich, das Weiße Haus zu sehen. Da muss man schon wirklich großes Glück haben, dass man vielleicht jemanden kennt, der einen da reinbringen kann. Insofern für Ausländer schwierig zugänglich, für amerikanische Staatsbürger, wie Sie zu Recht sagen, dann relativ einfach. Und man sieht auch immer, wenn man draußen am Zaun steht und reinguckt, die Gruppen der Amerikaner, die durch das Haus touren und sich dieses doch verhältnismäßig kleine Haus angucken. Das ist immer sehr witzig. Immer wenn Besucher kommen aus Deutschland und wir gehen zum ersten Mal zum Weißen Haus, jeder sagt es, es ist kleiner, als ich es mir vorgestellt habe.
Okay, wir Normalos kommen da nicht rein, deswegen fahren wir jetzt am Weißen Haus vorbei, auf der berühmten Pennsylvania Avenue 1600. Liegt diese Adresse an Ihrem täglichen Anfahrtsweg in das ARD-Büro?
Kommt drauf an, wie ich fahre. Also theoretisch könnte ich dran vorbeiradeln. Ich nehme das Fahrrad zur Arbeit, wie immer mehr Washingtonians, weil die U-Bahn kommt hier nicht nach Georgetown, wo unser ARD-Studio ist. Deswegen Autos stehen immer im Stau. Deswegen ist das Fahrrad schon die schnellste Möglichkeit. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, die M Street herunterzufahren. Da gibt es sogar so einen kleinen Fahrrad-Highway. Das ist ein bisschen schneller. Ich könnte aber auch die Pennsylvania Avenue nehmen. Das Problem ist nur, dass der Secret Service häufig die Straße vor dem dem Weißen Haus absperrt und man dann mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig muss, wo aber schon hunderte Touristen aus aller Welt stehen und ihr Weißes Haus-Foto machen, was das Vorbeiradeln ein bisschen schwierig macht. Insofern entscheide ich mich denn doch eher für den Fahrrad-Highway.
Und wie weit ist das von Ihrem Schreibtisch zur National Portrait Gallery? Geht das zu Fuß? Da wollen wir nämlich hin, um die Porträts sämtlicher Vorgänger des jetzigen amerikanischen Präsidenten zu sehen.
Das ginge von mir zu Hause sogar noch ein bisschen schneller. Also wenn ich mit dem Fahrrad am Weißen Haus vorbei radeln möchte, radel ich vorher an der Portrait Gallery vorbei. Die ist nicht mitten in Chinatown. Ein großes, imposantes, weißes Gebäude, umringt von kleinen Restaurants und Geschäften. Das ist wirklich ein sehr schöner Ort, wo man sehr schöne Stunden in Washington verbringen kann.
Und da sind wir schon. Dort kommt man übrigens ganz leicht rein, anders als ins Weiße Haus. Der Eintritt ist frei, nur am ersten Feiertag, am 25. Dezember. Da hat die National Portrait Gallery geschlossen. Jetzt aber gibt uns erstmal Martina Butler eine ausgiebige Führung.
Die Amerikaner zählen ihre Präsidenten durch. Angefangen mit Nummer 1 George Washington bis zur Nummer 44 Barack Obama hängen sie überlebensgroß in der National Portrait Gallery in Washington. Stehend, sitzend, nur ihre Gesichter oder der ganze Mann im Bild. Ein künstlerischer Ritt durch die US-Geschichte, weiß Historikerin Kate LeMay.
American History.
Amerikanische Geschichte ist durch die Amtszeit von Präsidenten strukturiert, in 4 oder 8 Jahresschritten. Amerikaner erinnern sich so an ihre Geschichte. Wer war zu welchem Zeitpunkt Präsident?
George Bush Senior und der Mauerfall oder sein Sohn und die Angriffe auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September, das wird immer verbunden sein. Umso spannender, wie sich die Präsidenten selbst für die National Portrait Gallery malen lassen. Bush Senior steht im dunklen Anzug, die Hände auf einer Stuhllehne vor einem Kamin.
Wir haben ein unglaubliches Porträt von ihm, sehr formell und würdevoll. Wenn man das mit seinem Sohn vergleicht, der sitzt ohne Jackett, sehr relaxed da. Die beiden ergänzen sich wunderbar.
Gemälde, Büsten, Anstecker aus dem Wahlkampf vermitteln einen Eindruck, was für Präsidenten da die USA geführt haben. Von Abraham Lincoln gibt es neben einem Porträt mit rosigen Wangen einen Abdruck seines Gesichts aus dem Jahr 1865. Ein Mann mit tiefen Furchen, die Wangen eingefallen.
The office of the president sort of bears upon the individual.
Man sieht, dass das Amt auf dem Individuum lastet. Lincoln ist dramatisch gealtert. Man sieht die Falten auf seiner Stirn, die tiefliegenden Augen, die große Entschlossenheit um seinen Mund. Da ist so viel Verschleiß im menschlichen Gesicht abzulesen.
There's a lot going on just in the kind of wear and tear of the human face.
Lincoln ist auch der Erste, der Wahlkampfanstecker mit seinem Foto hat machen lassen. Der erste Präsident, der das neue Medium Fotografie zu seinen Zwecken nutzt. So wie später das Fernsehen einmal dem jungen John F. Kennedy half, die Wähler für sich zu gewinnen. Sein Porträt fällt mit leuchtendem Gelb und Grün auf. Gemalt hat es Elaine de Koning 1963. Kennedy hat sich wegen seiner Rückenschmerzen dabei die ganze Zeit bewegt.
Sie hat mal gesagt, dass sie schnell malen musste, weil er viel rumgelaufen ist. Sie hat Skizzen gemacht über mehrere Tage.
In der National Portrait Gallery hängen nur Porträts von ehemaligen Präsidenten. Deshalb ist ein Bild von Donald Trump aus dem Jahr 1989 im Archiv verschwunden. Er kommt erst wieder an die Wand, wenn er nicht mehr im Amt ist. Dafür zieht sein Vorgänger die Massen an. In den ersten Wochen gab es lange Schlangen am Eingang, weil viele das Bild von Barack Obama in einem grünen Blätterwald mit Blüten sehen wollten. Das Bild von Kehinde Wiley bricht optisch mit allen bisherigen Präsidentenporträts.
Das ist eine Herausforderung an zukünftige Künstler, die Präsidentenporträts malen, ein Statement zu machen.
To create something that's a statement.
Eine Etage höher hängt in der National Portrait Gallery das Gemälde von Michelle Obama. Seit Hillary Clinton lässt das Museum auch die First Ladies malen. Für Michelle Obama eine besondere Ehre, aber auch eine besondere Botschaft, wie sie bei der Enthüllung ihres Porträts sagte.
I'm also thinking about all of the young people.
Ich denke an die jungen Leute.
Girls and girls of color.
Vor allem Mädchen, schwarze Mädchen, die in Zukunft hierher kommen und hochschauen und das Bild von jemandem sehen, der so aussieht wie sie. Und ich weiß, welche Wirkung das hat, weil ich auch eins dieser Mädchen war.
I know the kind of impact that will have on their lives. because I was one of those girls.
Eine vergleichbare Sammlung von Präsidentenporträts gibt es sonst nur im Weißen Haus. In der National Portrait Gallery sind sie für jedermann zugänglich. US-Präsidenten und Geschichte zum Eintauchen und Aufsaugen.
Einer hängt in der National Portrait Gallery noch nicht. Donald Trump, der ist ja noch Präsident, der 45. seines Landes. Er regiert, falls nichts dazwischen kommt, bis 2021 im Weißen Haus. Und wenn er wiedergewählt wird, dann nochmal weitere 4 Jahre. Erst danach wird er gemalt und aufgehängt. Eine zweimalige Amtszeit, das ist für sehr viele Menschen außerhalb der USA eine gespenstische Vorstellung, aber auch für Amerikaner wie die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright. Sie war die erste Frau in diesem Amt in der Geschichte der USA von 1997 bis 2001. Heute lehrt sie an der Georgetown-Universität in Washington internationale Beziehungen. Und gerade ist ihr Buch »Faschismus«, eine Warnung im Dumont-Verlag, erschienen. Worum es da geht? Natürlich auch um Trump und wie er die Welt verheert.
Die Vereinigten Staaten hatten auch früher schon Präsidenten mit Fehlern. Genau genommen hatten wir nie andere. Aber wir hatten in neuerer Zeit noch nie einen Regierungschef, dessen Äußerungen und Handlungen so sehr allen demokratischen Idealen spotteten. Dabei würdigte er den politischen Diskurs in den Vereinigten Staaten systematisch herab, offenbarte eine erstaunliche Missachtung von Fakten, beleidigte seine Amtsvorgänger und drohte damit, seine Gegenkandidatin einsperren zu lassen. Er schikanierte Mitglieder seiner eigenen Regierung, verunglimpfte Journalisten angesehener Medien als Feinde des amerikanischen Volkes, verbreitete Unwahrheiten über die Zuverlässigkeit des Wahlverfahrens in den USA, propagierte gedankenlos eine nationalistische Wirtschafts- und Handelspolitik, diffamierte Einwanderer und deren Herkunftsländer und zeigte gegenüber den Anhängern einer der Weltreligionen eine paranoide Borniertheit. Für Regierungsvertreter anderer Länder mit autokratischen Tendenzen sind diese Exzesse ein gefundenes Fressen. Anstatt antidemokratische Kräfte in die Schranken zu weisen, macht Trump es ihnen leicht. Sie können sich auf ihn berufen. Bei meinen Reisen höre ich immerzu dieselben Fragen. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, die Presse würde stets lügen, wie kann man dann Wladimir Putin vorwerfen, dass er dasselbe behauptet? Wenn Trump behauptet, Richter seien voreingenommen und die amerikanische Justiz als Lachnummer verhöhnt, wie ließe sich dann verhindern, dass ein autokratischer Staatschef wie Duterte von den Philippinen sein eigenes Rechtswesen diskreditiert? Wenn Trump Oppositionspolitiker des Hochverrats bezichtigt, bloß weil sie ihm nicht applaudieren, welche Möglichkeit haben dann noch die USA, gegen die Inhaftierung politischer Häftlinge in anderen Ländern zu protestieren?
Sie hören HR2, der Tag auf Weltreise in Washington, zu Gast bei unserem Korrespondenten Jan Bösche. Gerade ist bei Ihnen ja was Erstaunliches passiert. Demokraten und Republikaner, also beide Parteien im Kongress, rügen Trump einmütig in einer gemeinsamen Resolution für dessen Auftritt bei der NATO und die Angriffe auf Deutschland. Wer hat denn da die Initiative ergriffen?
Ja, die Initiative gab es an verschiedenen Stellen. Es hat ja unterschiedliche Resolutionen gegeben, einmal im Repräsentantenhaus, einmal auch im Senat. Das sind dann immer diese kleinen Momente, wo man dann auch merkt, wie die Republikaner, viele von denen laufen ja mit geballter Faust in der Tasche durch diese Stadt, dass sie dann doch eben halt sich öffentlich äußern wollen und ihre Missgunst äußern wollen, obwohl sie sehr, sehr vorsichtig sind. Wir haben auch zum Beispiel gestern im Laufe des Tages viele Republikaner gehört, die zwar gesagt haben, wie wichtig die NATO ist und dass man die NATO nicht aufgeben darf und wie wichtig es ist, dass man mit seinen Alliierten zusammensteht und ihnen nicht in den Rücken fällt. Aber diese ganze Kritik am Präsidenten wurde am Ende nicht wirklich auf Donald Trump bezogen. Also man hat einen kleinen Bogen um ihn gemacht. Viele Republikaner sind eben halt vorsichtig, wenn es um die Kritik an ihrem eigenen Präsidenten geht.
Trotzdem, es gab eine Resolution des US-Kongresses, also des Abgeordnetenhauses und des Senats, in beiden Häusern also zugunsten der NATO. Man muss ja schon dankbar sein für solche Initiativen.
Ja, das sind immer wieder Zeichen der Politik, die natürlich die große Frage dann besteht, was bewirken die wirklich? Beeindrucken sie den Präsidenten? Das würde ich jetzt eher mal groß bezweifeln. Der andere Punkt ist natürlich, auch Trump kann nicht einfach so aus der NATO austreten. Bei vielen Dingen, die er beschließt oder die er ankündigt oder die er für richtig hält, da verschweigt er immer, dass er am Ende natürlich auch den Kongress dafür bräuchte und dort Mehrheiten zusammenbekommen müsste. Wir sehen ja immer wieder, dass seine Republikaner selbst bei Themen, bei denen sie einer Meinung sind, Mühe haben, ihre vorhandene Mehrheit auch wirklich auszunutzen, weil sie doch intern sehr tief gespalten sind. Also da ist denn ein Aufbäumen der Politik hier, um etwas vielleicht für sie Selbstverständliches noch einmal zu betonen. Aber die Frage ist natürlich, wie groß die Konsequenzen sind.
Insider berichteten nach dem G7-Gipfel in Kanada, der ja ziemlich verhagelt wurde durch Trump, wie servil die Umgebung von Trump ihn behandelt. Also hochrangige Leute, die Kotaus machen von frühmorgens bis spätabends. Das konnte man hier in Zeitungen lesen. Sie beschreiben auch eben, dass es republikanische Abgeordnete gibt, die die Faust in der Tasche ballen, aber nicht mehr. Woher kommt diese Servilität?
Das sind ganz pragmatische Äußerungen oder ganz pragmatische Zusammenhänge. Hier in Amerika sind die Abgeordneten, die Senatoren sehr viel mehr Einzelkämpfer, die ihre Wahlkreise gewinnen müssen. Und diese Abgeordneten und Senatoren schauen sich natürlich die Meinungsumfragen in ihren Wahlkreisen an. Und sie sehen, dass Donald Trump in vielen Fällen sehr viel beliebter ist als sie selber. Das heißt, wenn sie überhaupt schon die Vorwahlen bestehen wollen, also von der eigenen Partei wieder ins Rennen geschickt werden wollen, müssen sie von dieser Parteibasis auch gewählt werden. Und wir sehen immer wieder in Umfragen, dass Donald Trump an der republikanischen Parteibasis sehr, sehr beliebt ist. Und es gibt auch Beispiele von republikanischen Abgeordneten, die versucht hatten, sich von Donald Trump zu entfernen oder vielleicht sich auch von ihm zu distanzieren. Die sind dann von der Basis erbarmungslos abgestraft worden. Das heißt also, wenn dir dein Job lieb ist als Abgeordneter oder als Senator, dann spielst du das Spiel des Präsidenten mit. Ein Grund ist natürlich dafür, viele wollen das nicht und viele haben deswegen angekündigt, dass sie jetzt bei den Wahlen im Herbst nicht wieder antreten. Das zeigt natürlich, dass viele Republikaner, gerade die, die es sich leisten können, sagen, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel, ich verlasse die Politik.
Aber etwas tun demokratische und republikanische Abgeordnete doch gemeinsam, wenn es nötig ist. Sie singen ein Lied, das ein jüdischer Emigrant aus Europa am Ende des Ersten Weltkriegs geschrieben hat, mit der Bitte an Gott, die USA zu schützen und zu segnen. Heute ist das die inoffizielle Hymne der Vereinigten Staaten und Politiker singen sie immer zusammen, wenn Patriotismus gefordert ist. Georg Schwarte über die 100-jährige Geschichte dieses Liedes.
Es war der Abend des 11. September 2001. Da standen die Abgeordneten verstört auf den Stufen des Kapitols in Washington, die Türme zusammengestürzt. Das Pentagon rauchte, aber sie sangen sein Lied. God bless America, my home, sweet home. God bless America, das Lied, das zur inoffiziellen Hymne der USA wurde. Vor 100 Jahren komponiert von einem Mann, Irving Berlin, der als Fünfjähriger 1893 als Flüchtling mit seiner jüdischen Familie aus Weißrussland vor den Pogromen dort nach New York geflohen war. Seine Tochter sagt später, es war Berlins Liebeserklärung an das Land, das er liebte, weil es ihn, den Einwanderer, liebte.
If you listen to God Bless America, it's not God Bless America, land that we love. It's God Bless America, land that I love.
Heute, am 4. Juli, singen sie es wieder, überall, am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Vor 100 Jahren komponierte er es, 25 Jahre, nachdem er als Flüchtling und Einwanderer nach New York kam, und er schrieb es in dem Jahr, als er die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt.
And it was a very personal song to him.
Es war ein sehr persönliches Lied für ihn. Er kam hierher und dieses Land ermöglichte ihm zu werden, was er wurde, ein großer Komponist.
a great songwriter.
White Christmas, No Business Like Show Business. Der frühere Flüchtling schenkte Amerika so viele Lieder, aber seine Hymne, sie wurde von Anbeginn das Lied für Toleranz und Gerechtigkeit der USA. Als der Nazi-Terror in Deutschland begann, spielten sie es als Gegenentwurf. Monate später dirigierte er eine Menschenmenge, nachdem Eleanor Roosevelt ausgerechnet daran erinnerte, dass Furcht, die durch Ungerechtigkeit und Intoleranz geschürt werde, die größte Gefahr für die USA sein würde. God bless America. Bis heute gilt das Lied als musikalisches Symbol für Inklusion, für das Miteinander aller Einwanderer in den USA. Auch wenn die New York Times heute, am 4. Juli, daran erinnert, dass Irving Berlin und seine Familie, die damals in den USA Asyl fanden und aufgenommen wurden, im Amerika dieser Tage vermutlich ausgewiesen worden wären.
Ein wunderbares Stück unseres Kollegen Georg Schwarte, das man immer am 4. Juli senden kann. Jan Böscher in Washington. Man spielt dieses Lied, weil es die inoffizielle Hymne der Vereinigten Staaten ist. Und die hat ja einen zutiefst patriotischen Text. Wo ist der Patriotismus sonst in der Hauptstadt sichtbar? Wo sind Besucher damit konfrontiert? Es singt ja nicht jeder unentwegt dieses Lied.
Nein, auf jeden Fall nicht. Aber natürlich ist die Hauptstadt voll von Symbolen. Es gibt amerikanische Fahnen überall. Es gibt beeindruckende Gebäude, die natürlich auch dafür gebaut sind, Eindruck und Einigkeit zu schinden. Es gibt sehr viele Denkmäler, die besonders an gute Zeiten in der amerikanischen Geschichte erinnern. Der Stadtplan von Washington ist ja so angelegt, dass die großen Magistralen, die großen Avenues alle auf das Kapitol zuführen. Das heißt, es kann einem passieren, wenn man durch die Straßen geht und aneinander Kreuzung mal nach links schaut, dass man plötzlich das Kapitol sieht. Also diese Stadt ist schon darauf angelegt, sie ist ja auch dafür geplant worden, die amerikanische Hauptstadt zu sein, und deswegen ist dieser amerikanische Patriotismus hier wirklich an sehr vielen Ecken zu spüren. Und natürlich, die Amerikaner haben auch kein Problem damit umzugehen. Also in Geschäften gibt es die Fahne, Leute tragen sie am Revers als einen kleinen Sticker. Also man sieht den amerikanischen Patriotismus schon an sehr vielen Ecken hier.
Ist Patriotismus überhaupt das letzte Bindeglied in den USA? Ein Land, das hier wahrgenommen wird und nicht nur bei uns als zutiefst gespalten?
Ich würde es anders formulieren. Ich würde es so formulieren, als dass Amerika, was ja ein großes Land ist, und wir sehen von Europa oft nicht, wie unterschiedlich dieses Land ist und wie auch regional unterschiedlich dieses Land ist. Und ein Land, das auch eine Erfahrung daran hat, nebeneinander herzuleben. Nicht ohne Grund haben wir in den amerikanischen Städten das deutsche Viertel, das chinesische Viertel, das irische Viertel. Die Amerikaner haben traditionell auch in vielen Fällen nebeneinander hergelebt und sich nicht wirklich vermischt oder sich zusammengeführt. Und da war der Patriotismus dann eben halt doch der Kitt, der das Ganze zusammengehalten hat. Diese 50 Bundesstaaten, die ja alle unterschiedliche Traditionen haben, die zusammenzuführen zu einer Nation, dafür war der Patriotismus eben halt immer wichtig. Dafür war die Fahne wichtig, dafür war die Hymne wichtig und ist immer noch wichtig. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie weit, welchen Sinn hat das noch in einer Zeit, wo dieses Land politisch in diese beiden großen Lager gespalten ist. Das ist sicherlich eine interessante Frage, wo man auch noch keine abschließende Antwort hat. Nur ich glaube, man darf nicht unterscheiden oder unterschätzen, dass Amerika immer schon auch aus vielen Teilen bestanden hat. Und diese Spaltung, so schlimm und gravierend sie gerade ist, Spaltungserfahrung es auch schon in der Vergangenheit gab.
Aber wem gilt dieser Patriotismus? Dem US-Wahlsystem ja womöglich nicht. Wer Präsident werden will, muss mindestens $1 Milliarde Spenden einsammeln. So war das zumindest in den vorhergegangenen Wahlen, noch unter Obama. Also trennen die Kritiker Land und System?
Ja, vielen Amerikanern ist bewusst, dass es viele Probleme gibt hier im Land. Und gerade auch, wenn man sich hier an der Ostküste natürlich unterhält, mit vielen eher demokratisch neigenden Leuten, kriegt man diese diese Selbstkritik auch in letzter Zeit sehr viel häufiger zu hören, als das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren oder vor 15 Jahren noch der Fall war. Aber trotzdem sind viele Amerikaner eben halt doch zutiefst davon überzeugt, dass ihr Land das Beste ist, also das Großartigste, eine große Nation, eine wirtschaftlich erfolgreiche Nation, ein freies Land, ein Land, auf das die Welt schaut. Und viele Amerikaner verstehen manchmal gar nicht, dass es vielleicht auch dass man das auch anders sehen könnte. Insofern ist das schon das tiefe Gefühl, dass wir Amerikaner etwas Besonderes sind. Und daran hängt sich dann dieser Patriotismus auf. Und das steht sicherlich über diesen politischen Friktionen und dem Streit über Lösungen und gerade über Politiken und natürlich auch den Streit über den Präsidenten.
Auch diese Lady ist eine Patriotin. Madeleine Albrights tschechische Familie ging 1948 wegen der Machtübernahme tschechischer Kommunisten ins amerikanische Asyl. Dort wurde sie später eingebürgert. Und gerade weil sie weiß, dass die NATO ein westliches Verteidigungs- und Wertebündnis ist und zu verteidigen wert ist, hier ein weiterer Ausschnitt aus Albrights gerade im Dumont Verlag erschienenen Buch »Faschismus – eine Warnung«.
Dass Trumps Sichtweise so trübselig ist, liegt auch daran, dass sie keinen Anreiz für Freundschaft bietet. Wenn jede Nation nur im Sinn hat, alle anderen zu übertrumpfen, kann es kein Vertrauen geben, keine besonders engen Beziehungen, keinen Lohn für Hilfsbereitschaft und keine Strafe für Zynismus, weil Zynismus das Einzige ist, was wir versprechen und was alle erwarten. Diese Haltung erklärt die merkwürdige Sicht des Präsidenten auf die NATO als ein Schutzsystem, für das den USA Milliarden Dollar zustehen, da sie angeblich ihre Streitkräfte für die Sicherheit anderer zur Verfügung stellen. In meiner Wahrnehmung war die NATO niemals ein Geschäftsmodell, sondern etwas viel Wertvolleres. Diese Allianz ist ein einzigartiges politisches und militärisches Bündnis, das seit mehr als 7 Jahrzehnten Europa und den Vereinigten Staaten ermöglicht, sich gemeinsam gegen Gefahren zu wappnen. Sie ist ein Eckstein des Weltfriedens und ein lebendiges Zeugnis unseres kollektiven Willens. Das ist nicht mit Geld zu beziffern. Das Seminar, das ich an der Georgetown University leite, beschäftigt sich mit den Instrumenten der Außenpolitik und wie man sie anwendet. Danach zu urteilen, was ich über den jetzigen Präsidenten weiß, hätte er große Schwierigkeiten, das Seminar zu bestehen. Er sieht sich selbst als Meister des Gepolters und Bluffs, was durchaus eine wirkungsvolle Taktik sein kann, wenn man sie sparsam anwendet. Während des Kalten Kriegs versuchte Henry Kissinger, den Sowjets Zugeständnisse abzuringen, indem er andeutete, Nixon wäre leicht verrückt und man könne nicht vorhersagen, wozu er imstande wäre, bekäme er nicht seinen Willen. Im Hinblick auf Trumps unbeherrschten Habitus hätte eine ähnliche Strategie zweifellos den Vorteil, glaubwürdig zu erscheinen.
H2 der Tag auf Weltreise in Washington. Und jetzt lassen wir die Politik mal kurz beiseite, denn immer sonntags versammeln sich in Washington sehr gut gelaunte Leute zum Drum Circle im Park. Und dann ist die Stadt, jedenfalls im Sommer, eine karibische Stadt. Und sehr lässig, wie Martina Butler findet.
Schon mehrere Häuserblocks vom Meridian Hill Park entfernt kann man sie hören. Trommeln, rhythmisch, mitreißend. 30, 40 Trommler sitzen auf Parkbänken und mitgebrachten Hockern im Kreis. Djembes, Kongas, Bongos, Rasseln, Chekeres. Jeder bringt sein Percussion-Instrument mit und wird Teil des Drum Circles. Es ist der Beat von Washington D.C. Jeden Sonntag und das schon seit 1965, als ein schwarzer Anführer der Bürgerrechtsbewegung ermordet wurde. Das erzählt William Taft. Der Mann mit den langen, ergrauten Dreadlocks ist selbst seit 35 Jahren dabei.
Der Drum Circle wurde von Trommlern hier in der Gegend ins Leben gerufen, in der Woche, als Malcolm X ermordet wurde. Wir haben uns getroffen und zusammen getrommelt, um sein Leben und Vermächtnis zu ehren.
Nicht umsonst heißt der Park bei vielen Washingtonern nur noch Malcolm X Park. Und da sitzen die Trommler jeden Sonntag, sobald es warm genug ist, im Kreis. Und jeder wird Teil des Beats. Sie feiern die Gemeinschaft. Für viele ist es eine spirituelle Erfahrung. Schwarze, weiße, Männer, Frauen, Kinder, Junge und Alte. Manche mit einer Rassel in der Hand. Andere haben bis zu 4 Congas um sich herum gruppiert und Trommeln in den Beat versunken. Joe Kennedy spielt Flöte mitten im Kreis der Trommler. In seinem Regenbogen-T-Shirt hüpft er im Takt mit.
Es gibt nichts, das so ist wie der Drum Circle. DC ist Regierungs-, Polizei- und Botschaftsstadt. Und hier kommen die Leute hin, um einfach Spaß zu haben.
Menschen tanzen barfuß im Staub zu den ansteigenden und langsamer werdenden Rhythmen. Viele breiten auf der Wiese ihre Picknickdecken aus, spannen zwischen den Bäumen eine Hängematte oder balancieren auf einer Slackline. Der Drum Circle ist das pulsierende Herz. Er zieht die Menschen in den Park. Eine Institution, die sich über die Jahrzehnte verändert hat, weiß Joe.
Die Nachbarschaft wird gentrifiziert, sie verändert sich und so ist das auch mit dem Drum Circle. Ganz am Anfang musstest du wirklich wissen, wie man trommelt und jeder brachte seine eigene Trommel mit, die niemand anfassen durfte. Das war etwas Besonderes.
Inzwischen setzen sich auch Anfänger zu den erfahrenen Trommlern. Sie lernen, so wie Ross Diamond. Der junge Mann mit der Baseballkappe ist zum ersten Mal beim Drum Circle. Aus dem Thailand-Urlaub hat er sich eine kleine Trommel mitgebracht. Und statt sie weiter im Regal verstauben zu lassen, probiert er sich beim Drum Circle, weil er um die Ecke wohnt.
Die Leute heißen einen wirklich willkommen. Ich habe am Anfang am Rand gesessen. Und dann hat einer von den älteren Trommlern gesagt, komm doch weiter in die Mitte, da sind noch Plätze frei. Man wird richtig gehend reingezogen. Es war toll, da mittendrin zu sein und die erfahrenen Trommler zu sehen, wie sie mitgehen. Und wenn es passte, habe ich mitgetrommelt.
Für die einen fühlt es sich an wie ein Festival, für die anderen ist es eine Oase, ein Ort des Friedens. Und der Beat treibt die Trommler an, während hinter dem Washington Monument in der Ferne die Sonne untergeht. Im Dunkeln holen Frauen auf der Wiese blinkende Hula-Hoop-Reifen raus und bewegen sich im Takt. Der Beat liegt über dem Park, er treibt, er beruhigt, er reißt mit und viele lässt er nicht mehr los.
Okay, das sollte man in Washington sonntags nicht verpassen, Jan Bösche. Wohin schicken Sie denn Ihre deutschen Besucher?
Also Washington hat wirklich einiges zu bieten. Im Zentrum sicherlich die vielen Museen, die es hier gibt, die zu der Smithsonian-Organisation gehören, die alle frei sind im Eintritt. Also da gibt es natürlich das Air and Space Museum, wo man sich Raketen angucken kann. Es gibt ein Naturkundemuseum. Der Geheimtipp ist das Postmuseum, finde ich. Weil zum einen, da gehen die ganzen Schulklassen nicht hin und zum anderen kann man da erleben und lernen, wie der Wilde Westen erobert wurde und zivilisiert wurde, nämlich mit Hilfe der Post Offices, die sozusagen die ersten Orte waren, wo die Bundesregierung sich sozusagen niederließ. Dann hat Washington sich in den vergangenen Jahren wirklich sehr entwickelt. Es gibt viele Stadtteile, in denen es neue Cafés, Restaurants, Läden gibt, in denen man auch wirklich herumwandern kann, sich Dinge angucken kann. Und wenn man möchte, wir haben natürlich einen großen Fluss hier, den Potomac. Da gibt es Parks, an denen man entlang flanieren kann. Also Washington hat schon wirklich viel zu bieten und ist auch nicht mehr diese langweilige Stadt, die es vielleicht vor 20, 30 Jahren mal war. Washington cool ist der neue Slogan und die Washington Post schrieb vor kurzem, Washington sei sogar schon zu cool geworden.
Zurzeit läuft ja die amerikanische Wirtschaft rund. Profitiert davon die Ausgehmeile in der Stadt? Sind die Restaurants und Clubs voll?
Naja, Washington profitiert davon, dass hier die Regierung sitzt. Also selbst in den großen Krisenjahren gab es hier nicht den großen Einbruch, was jetzt zum Beispiel Mieten oder Häuserpreise einging, weil die Regierung hat ihre Leute halt immer weiter bezahlt. Deswegen gab es hier wirklich konstant eigentlich eine gut funktionierende Wirtschaft. Das sieht man jetzt natürlich auch wieder. Hier der Regierungswechsel bringt neue Gesichter. Die vielen Obama-Staffer haben die Stadt verlassen. Dafür sind jetzt mehr junge Republikaner in der Stadt, die natürlich für die Trump-Regierung arbeiten. Aber nein, die Cafés und die Bars am Abend sind voll, viele Anzugträger und natürlich, das hier ist eine Stadt, wo man auch beim Bier über Politik redet.
Jan Bösche, wir fragen das in dieser Weltreise des Tags im gesamten Juli in die Städte, wo unsere Korrespondenten arbeiten, jeden. Wie preiswert ist Washington? Wie hoch sind die Mieten? Kann man sich das leisten und wer kann es sich leisten?
Washington ist teuer. Washington ist wirklich teuer, das zeigen die Statistiken und darunter leiden die Leute hier auch. Selbst die Vororte, man bezahlt viel für ein Haus, eine Haushälfte. Die Mieten sind teuer. Wir reden hier wirklich über 2.000, 3.000 Dollar für eine Wohnung, die jetzt gar nicht so sehr besonders ist. Das liegt zum einen daran, dass Washington begehrt ist. Das liegt zum anderen daran, dass viele Vermieter natürlich auch wissen, dass hier viele Leute mieten, die für internationale Organisationen arbeiten oder für Botschaften oder für große Firmen, die von ihren Arbeitgebern dann noch einen Mietzuschuss kriegen. Also der ist auch schon eingepreist. Beim Essen gehen ist das ähnlich. Also Washington ist schon eine teure Stadt. Wer wirklich billig die USA sehen will, der sollte vielleicht doch lieber woanders hinfahren.
Nicht weit weg von der Hauptstadt in Virginia, wo es auch viel preiswerter ist, da wird Wein angebaut. Ist jetzt Ihre Hauptstadt, da wo Sie leben und arbeiten, eine Weinstadt oder eher eine Bierstadt?
Das hängt vom Geschmack ab. Also man kann sowohl Wein trinken an vielen Orten, aber Bier auch. Wir haben ja in den USA in den vergangenen Jahren diese wirklich sehr interessante Entwicklung, dass die Craft Brewery Szene sich sehr, sehr entwickelt hat. Also diese kleinen Mikrobrauereien, die wirklich sehr interessante Biere brauen, die gibt es wirklich jetzt schon in Kleinstädten. Natürlich auch viele hier in Washington. Also man kann wirklich Bier-Tastings machen. Da kann das deutsche Pilzangebot nicht mehr mithalten. Das ist wirklich sehr spannend. Also wenn Sie Bier mögen, ist Washington genauso wie viele andere US-Städte eine richtige Adresse.
Ich komme aus Bayern, deswegen bin ich eben zusammengezuckt. Da kann das deutsche Pilzangebot nicht mithalten, wie das?
Einfach, was die Varianz angeht. Also was ich hier an Bieren gefunden habe, und das Interessante ist, viele von den Braumeistern haben in Deutschland gelehrt und die kochen zum Beispiel alte deutsche Rezeptbücher nach und legen hier wieder Biere auf, die die Deutschen vergessen haben, dass es sie mal bei ihnen gegeben hat. Das schmeckt nicht alles, das ist auch nicht alles immer trinkbar, aber dieses Interesse an Bier und die Lust damit zu spielen und Rezepte auszuprobieren und vielleicht auch mal das Reinheitsgebot ein bisschen links liegen zu lassen und ein bisschen Gewürze in die Biere mit reinzumischen, das macht Amerika für Biertrinker schon wirklich sehr spannend. Es tut mir leid, Bayern.
Okay, jetzt zurück ganz schnell vom Bier ins Politische. In wenigen Tagen werden sich Donald Trump und Wladimir Putin treffen, ein Ex-KGB-Mann, der in der Welt des sowjetischen Geheimdienstes erzogen wurde und den der New Yorker Geschäftsmann Donald Trump ja mal fragen könnte: Weißt du noch, Wladimir, als ihr Russen noch geheime Tunnel in unserer Stadt gegraben habt, war das nicht viel romantischer als Cyberwar?
Bekannt wurde der geheime Tunnel erst im Februar 2001 nach der Festnahme von Robert Hansen, einem der erfolgreichsten KGB-Spione in der US-Hauptstadt. Hansen arbeitete beim FBI, verriet aber über 20 Jahre lang Top-Secret-Informationen an den sowjetischen Geheimdienst. So auch die Existenz des Spionagetunnels unter der sowjetischen Botschaft. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst durch die Anklageschrift gegen Hansen, erinnert sich Washington Post-Redakteur John Kelly.
Was die Bürger in Washington überraschte, war, wie groß und teuer dieses Projekt war. Ein Tunnel direkt unter der russischen Botschaft.
Gegenseitige Spionage gehörte im Kalten Krieg zum Alltag der Supermächte. Ein unterirdischer Abhörtunnel, der nach Schätzungen von Experten mehrere hundert Millionen Dollar gekostet haben muss, das war eine neue Qualität. Für Journalisten wie John Kelly und Hobbyhistoriker ist der Spionagetunnel eines der spannendsten und noch immer ungelösten Rätsel in Amerikas Hauptstadt.
Keiner weiß, wo der Tunnel anfängt, und viele Leute sind förmlich besessen davon, das herauszubekommen. Wo beginnt der Tunnel? Wo saß das FBI?
Einer dieser besessenen Hobbyhistoriker ist Charles True, im Hauptberuf Bibliothekar in der Library of Congress. Sämtliche Theorien hat er in den vergangenen Jahren systematisch überprüft. Seit kurzem ist er sich so gut wie sicher, den Anfang des Tunnels gefunden zu haben. Und zwar in einer unscheinbaren Straße oberhalb der russischen Botschaft. Unter den gepflegten Einfamilienhäusern kam ihm das verlassene Grundstück mit dem leerstehenden Haus schon immer wie ein Fremdkörper vor.
Immer war dasselbe Licht an, nie ein anderes. Und nie passierte auf dem Grundstück etwas. Es gab ein Gartenunternehmen, das den Rasen mähte, damit nie jemand kommen musste.
Als Grundstückseigentümer war lange Zeit eine obskure Firma in Atlanta eingetragen. Doch es war nicht das Haus, sondern die abgerissene Garage hinter dem Haus, die Charles True ins Auge fiel.
Wie sich herausstellte, war das gar keine echte Garage. Türen und Fenster waren verdunkelt und innen drin war ein Raum mit einem sehr ungewöhnlichen Boden.
Da der Boden leicht erhöht war, vermutet Charles True, dass sich in dieser Garagenattrappe der Eingang zum Abhörtunnel befand. Nach Aufdeckung des Tunnels wurde der Eingang zubetoniert, meint der Hobbyhistoriker. Bis heute will sich die US-Regierung nicht zum Spionagetunnel äußern. Ob Charles True tatsächlich den richtigen Eingang gefunden hat, das könnte nur die russische Botschaft bestätigen. Doch auch die schweigt. Und noch einer, der es wissen müsste, darf nichts sagen. Doppelagent Robert Hansen verbüßt eine lebenslange Haftstrafe in einer Einzelzelle im Hochsicherheitsgefängnis in Colorado.
Martin Ganselmeier mit einer Geschichte aus der übersichtlichen, guten alten Zeit des Kalten Kriegs. Fast könnte man die ja nostalgisch verklären. Als Zeit klarer Verhältnisse, die Bösen hinter dem eisernen Vorhang, die Guten auf der anderen Seite des Atlantik. Aber so eindeutig ist es nicht mehr. Und deshalb stellt die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright, die als Kind aus der Kälte kam, heute in ihren Seminaren an der Universität diese Frage.
Kann eine faschistische Bewegung in den Vereinigten Staaten in nennenswertem Maße Fuß fassen? Sofort antwortete ein junger Mann, ja, das ist möglich. Warum? Weil wir uns so sicher sind, dass es nicht möglich ist. Er meinte also, die Amerikaner hätten so großes Vertrauen in die Widerstandskraft unserer demokratischen Institutionen, dass wir die schrittweise Erosion, die seit langem stattfindet, nicht wahrnehmen. Anstatt dagegen vorzugehen, machen wir unbekümmert weiter wie bisher und erwarten nur das Beste, bis wir eines Morgens aufwachen, den Vorhang öffnen und uns in einem gleichsam faschistischen Staat wiederfinden. Der besagte Student erklärte, seiner Ansicht nach wüssten weder die Führer der Demokraten noch die der Republikaner, wie man mit Trump umgehen soll. Sie hätten immer noch nicht verstanden, wie Trump nominiert und gewählt werden konnte, obwohl er jeden strategischen Rat hochrangiger Experten in den Wind geschlagen und genügend abstoßende Dinge getan oder gesagt hatte, die jeden anderen Kandidaten schon vorher ein Dutzend Mal aus dem Rennen geworfen hätten. Die Parteiführer verstünden nicht, warum Trumps politische Basis trotz der trübseligen Bilanz seines ersten Amtsjahres kämpferisch und standhaft geblieben ist. Und was Politiker nicht verstehen, können sie auch nicht reparieren. Die Beliebtheitswerte des Präsidenten sind in der Tat mittelmäßig, aber immer noch höher als jene der Kongressführer, die gezwungen waren, mit ihm die Klingen zu kreuzen. Diese Parlamentarier verheddern sich nach wie vor in dem Parteiengezänk, das Trump überhaupt erst die Türen geöffnet hat. Die Republikaner erscheinen als feige, weil sich nur wenige unter ihnen trauten, Einspruch zu erheben, als Leute ihre Partei vereinnahmten, die sie verachten. Die Demokraten hingegen scheinen nicht zu merken, dass ihnen Ähnliches widerfahren könnte. Die lebendige Mitte aber, die in der Vergangenheit das Land trotz einer Fülle strittiger Fragen vor der Spaltung bewahrt hat, ist zu einem einsamen Ort geworden. Historisch gesehen ein Omen, das mit noch mehr extremen Problemen zu rechnen ist.
Gerade ist das Buch im Dumont Verlag erschienen und was wir hier hören, auch das nährt antiamerikanische Gefühle hierzulande. Jan Böscher in Washington, nimmt das jemand in den USA wahr, wie sehr sich seit dem Beginn der Präsidentschaft Trumps das Ansehen des Landes in der deutschen Öffentlichkeit und nicht nur da verschlechtert hat?
Ja, durchaus. Es gibt ja gerade hier in Washington viele, die sich auch für die transatlantischen Beziehungen interessieren, auch nach Deutschland und Europa gucken. Die Medien berichten durchaus auch sehr ausführlich über Dinge, die in Europa passieren und das amerikanische Bild. Und da wird das natürlich wahrgenommen. Ich habe auch, einer meiner ersten Besuche in den USA war den Zeiten George W. Bush, der auch ein ähnlich unbeliebter Präsident in Deutschland war. Da ging es mir so, wenn man hier mit Amerikanern darüber sprach, über die Kritik am Präsidenten, da war dann noch eher die Antwort, also natürlich sehr höflich, aber eigentlich, das geht euch nichts an und das ist halt unser Präsident. Das hat sich unter Donald Trump ein bisschen geändert. Also man ist sich hier durchaus bewusst, dass dieser Präsident unbeliebt ist und das ist natürlich allen denen klar, die den Präsidenten auch nicht mögen.
Wie ist denn das Deutschlandbild in den USA? Als welches Land werden wir denn wahrgenommen? Gibt es dazu Studien? Gibt es Umfragen?
Ja, es gibt Umfragen regelmäßig gemacht, vom Pew Center unter anderem, und die zeigen eigentlich, dass das Deutschlandbild sehr, sehr gut ist. Also wenn man sich das anguckt, die Werte vom vergangenen Herbst sagen, die Frage, wie gut sind die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, da sagen 68% der Amerikaner, dass diese Beziehungen gut sind. Viele Amerikaner haben ein gutes Deutschlandbild. Das merkt man auch als Deutscher. Da fallen vielen Leuten ein, dass sie ja mal eine deutsche Großmutter hatten. Manche probieren auch die ein paar deutsche Worte aus, die sie mal sprechen konnten. Also das Deutschlandbild ist generell gut hier in den USA.
Auch Donald Trump hat deutsche Vorfahren. Bezieht er sich überhaupt auf die?
Ja, hat er in den letzten Tagen und Wochen, gerade jetzt, wo es um seine Konflikte mit der NATO und auch mit Deutschland geht, hat er ja auch heute wieder darauf hingewiesen, dass ja sein Vater aus Deutschland stammt. Seine Mutter, hat er gesagt, dann stammt aus der Europäischen Union. Seine Eltern stammten oder seine Familien stammten aus der Europäischen Union, was natürlich sehr hübsch ist, weil die Europäische Union gab es noch gar nicht, als seine Familie in die USA ausgewandert ist. Aber doch, er bezieht sich darauf jetzt mehr, als er das früher getan hat.
Es gibt ja Institutionen in Washington, die sich mit den beiderseitigen Beziehungen befassen. Deutsche politische Stiftungen sind dort, von allen Parteien, der AfD abgesehen. Es gibt eine große deutsche Botschaft, die wichtigste überhaupt für das Auswärtige Amt. Die neue Botschafterin ist Emily Haber, erstmals eine Frau in den USA. Ist sie schon angekommen?
Ja, sie ist schon angekommen. Sie hat auch schon ihre Arbeit aufgenommen. Das ist sicherlich eine ganz spannende Aufgabe für sie jetzt, mit dieser Regierung umzugehen. Sicherlich eine große Herausforderung für eine Botschafterin, das kann ich mir so gut vorstellen.
Allerdings. Welche wichtigen Aufgaben hat sie denn derzeit angesichts des, man kann es nicht anders sagen, katastrophalen deutsch-amerikanischen Verhältnisses, jedenfalls auf der politischen Ebene? Sind das Kontakte ins Trump-Milieu? Ihr Vorgänger war ja völlig erschüttert, als der Wahlsieg von Trump näher rückte und man feststelle, oh Gott, wir kennen ja gar keinen, den man mal anrufen könnte aus seinem Umfeld, um zu fragen, wie ist denn der so?
Das ist das große Problem aller Diplomaten hier in der Stadt, auch vieler Politikberater und vieler Stiftungen, die versuchen, Kontakte zu knüpfen, dass diese Regierung schwer zu greifen ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Für einen Grund ist, dass Donald Trump hat viele wichtige Positionen immer noch nicht besetzt. Ansprechpartner fehlen einfach. Telefonnummern, die man immer im Büchlein hatte, da geht keiner mehr ans Telefon. Das ist natürlich ein großes Problem. Dann ein anderes Problem ist, dass diese Regierung sehr unberechenbar ist, weil selbst wenn sie jemanden, einen Gesprächspartner gefunden haben in der Regierung, mit dem sie sprechen können, zu dem sie vielleicht auch ein Verhältnis aufgebaut haben, auch dieser Gesprächspartner wird nicht zu 100% sagen, wie der Präsident sich am Ende entscheidet, weil am Ende läuft alles auf Donald Trump hinaus und er entscheidet oft in einer Weise, dass seine Mitarbeiter selber überrascht und überfordert sind und nach Erklärungsmustern suchen. Der Vorteil sicherlich für die deutsche Diplomatie ist, Deutschland ist schon eine Hausnummer. Man kennt Deutschland, man weiß, dass Deutschland wichtig ist. Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum Donald Trump sich so sehr an Deutschland abarbeitet. Darum ist es sicherlich für den deutschen Botschafter, die deutsche Botschafterin leichter Gesprächspartner zu finden als für den Vertreter eines kleineren Landes.
Was hat Trump eigentlich gegen Merkel? Die war vor 2 Jahren oder 3 Jahren auf dem Time Magazine als Person of the Year. Ist das Neid?
Das ist interessant. Ich bin kein Psychologe, wie weit das jetzt auch in Neidfaktoren geht. Aber es gibt sicherlich eine Mischung aus Dingen. Zum einen ganz offensichtlich, Donald Trump verachtet alles, was sein Vorgänger getan hat. Er beschäftigt sich ja sehr damit, die Politik von Barack Obama abzuwickeln. Merkel und Obama hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis am Ende. Und das hält Trump ihr natürlich vor. Dann gibt es manche, die sagen, Donald Trump hat ein Problem mit Frauen in Führungsfiguren. Da gibt es Für- und Gegenargumente. Manche verweisen darauf, dass in seinem Privatunternehmen viele Frauen auch Führungspositionen innehatten, aber sie haben halt für ihn gearbeitet. Also offenbar hat er durchaus ein Problem damit, auf Augenhöhe mit Frauen zusammenzuarbeiten. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Stil völlig unterschiedlich ist. Die Kanzlerin agiert ganz anders, reagiert ganz anders als Trump. Und dann kommt natürlich noch alles dazu, was jetzt gar nichts mit Merkel zu tun hat, sondern mit Deutschland an sich. Deutschland
Deutschland ist ein reiches Land, ein einflussreiches Land, sehr viel reicher und einflussreicher, als das vielen Deutschen bewusst ist, wie Deutschland gesehen wird. Und an den Großen reibt er sich, an den Großen arbeitet er sich ab. Und da kommen dann natürlich alle diese Politikfelder zutage, die wir jetzt auch wieder beim NATO-Gipfel gesehen haben. Also der deutsche Exportüberschuss, die deutschen Autos, die in den USA verkauft werden, dass Deutschland so zögerlich ist, wenn es darum geht, sich militärisch zu engagieren. Das alles kommt natürlich da zusammen und führt dazu, dass Deutschland sich an, dass Donald Trump sich an Deutschland abarbeitet. Denn er, der sich ja als der große Verhandler sieht, arbeitet sich natürlich auch nur an den Großen ab und nicht an den Kleinen.
Jan Bösche, zum Schluss unserer Weltreise nach Washington. Sie arbeiten seit 4 Jahren als Korrespondent dort. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis über die Vereinigten Staaten? Etwas, das Sie vorher nicht wussten?
Ich glaube, was wir Deutschen oder gerade Ausländer dürfen es uns mit Amerika nicht so einfach machen. Und weil wir uns so ähnlich sind in vielen Dingen und weil wir alle amerikanische Fernsehserien kennen und wissen, wie es in amerikanischen Gerichten zugeht, glauben wir, dass wir Amerika kennen. Und was man dann, wenn man hier ist, feststellt, ist, dass Amerika doch in vielen Dingen auch kulturell anders tickt und dass Amerika sehr viel vielschichtiger ist und sehr viel facettenreicher ist als man das manchmal wahrnehmen möchte. Also die Frage immer, ja, wie denkt denn der Amerikaner? Die Antwort lautet, weiß ich nicht, weil wir haben so viele davon und sie denken alle unterschiedlich. Also diese Varianz in diesem Land, diese unterschiedliche, die Widersprüche, dass das doch ein sehr facettenreiches, interessantes Land ist, was sich immer wieder zu entdecken lohnt. Das war sicherlich eine Erkenntnis, die über die 4 Jahre sehr gewachsen ist.
Jan Bösche, ich möchte noch oder ich wünsche mir, dass Sie mit dem Fuß mitwippen, so wie ich das jetzt hier im Studio mache. Wir verabschieden uns nämlich aus Washington mit dem Tune eines dort geborenen Musikers. Der heißt Marvin Gaye und der beschreibt eine Therapie, der sich auch politisch Verirrte mal unterziehen könnten, diesseits und jenseits des Atlantik. Help to reach.